Aber das ist gar nicht so einfach. Ich weiß um Passagen in meinem Leben, wo mein Glaube nicht gewachsen ist, sondern vielmehr in der Gefahr stand, zu sterben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns heute auch damit auseinandersetzen, uns Gedanken machen, was kann unseren Glauben zum Sterben bringen. Und ich trage seit längerem einen Text mit mir herum, der mich bewegt und der auch ein bisschen herausfordernd ist. Und ich habe gefragt, Herr, kann ich den heute bringen? Können wir über den nachdenken? Aber ich glaube, es ist ein Text, der gehört dazu. Es ist ein Text aus dem letzten Buch der Bibel. Die Offenbarung schildert ja dramatische Ereignisse und Entwicklungen auf dem Planet Erde. Es wird dunkler, aber diese Texte kommen erst ab Kapitel 6. Vorher in Kapitel 1 bis 5 beschreibt Johannes verschiedene Gemeinden, zeigt einen Blick in die Kirche hinein, zeigt verschiedene Gemeindephasen. Bevor die dramatischen Ereignisse kommen, zeigt er, was läuft in den Kirchen ab. Und macht doch auch noch einen Blick in den Himmel und zeigt, was dort abgeht. Was für eine Herrlichkeit das auf uns Menschen wartet. Und wir halten viel Einblick in die Gemeindesituation am Ende. Und es sind 7 Gemeinden. Die Zahl der Vollkommenheit kommt viel in der Offenbarung vor. Und eine der Gemeinden ist Sardes. Und den Text möchte ich heute mit euch anschauen. Sardes liegt in der heutigen Türkei. Und in der Offenbarung lesen wir darüber im Kapitel 13, die Verse 1 bis 6. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann kommt uns eine Sprache entgegen, wo wir nicht alles so auf Anhieb verstehen. Und das ist schon beim Vers 1 so. Vers 1 lesen wir, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Vielleicht fragst du dich jetzt, was soll das mit unserem Thema zu tun haben? Aber er erzählt viel damit zu tun und ich freue mich, mit euch an diesem Morgen etwas von dem zu entdecken, was Glaube umbringt, aber vor allem noch viel mehr, wie Jesus uns aufzeigt, was Glaube wieder weckt, was Glaube belebt und zum Wachsen bringt. Ich möchte kurz mal den einzelnen Punkten entlang gehen, um zu verstehen, was Johannes hier eigentlich sagt. Und dem Engel, was bedeutet Engel? Unsere Gedanken kreisen ja sofort um eine weibliche Person mit Flügel, weiße Gewänder, ist hier nicht gemeint. Hier wird ein Bote genannt. Vom Griechischen her, Euangelos, heißt das ein Bote, ein Gesandter, ein Repräsentant dieser Gemeinde. Einer, der diese Gemeinde vertritt. Der Gemeinde in Sardes ist schon viel einfacher. Da geht es um eine lokale Gemeinde, um eine Gemeinde, eine Kirche, die in Sardes ansässig war oder ist oder vielleicht auch etwas von dem aufzeigt, was wir bis heute oder auch in unserer heutigen Zeit vielleicht da oder dort in Gemeinden erleben können. Dann kommt, das sagt der, der die 7 Geister Gottes hat. Diese Formulierung kommt nur bei Johannes vor. Das lesen wir sonst nirgends. Es gibt eine Anlehnung in Jesaja 11, Vers 2. Und es meint Gottes Geist in seiner Ganzheit. In Jesaja wird der Geist der Kraft, der Liebe, der Vernunft 7-fach, auch hier wieder die Zahl 7, dargestellt. Als der Geist Gottes in seiner Vollendung, in seiner Vollkommenheit. Und der Auferstandene Jesus spricht hier seine Gemeinde nur hier gegenüber Sardes als der, der die 7 Geister Gottes hat. Die Frage ist, warum muss Jesus hier dieser Gemeinde sich so vorstellen? Offensichtlich konnte er bei dieser Gemeinde dies nicht mehr feststellen. Da war wohl der Geist nicht mehr in dieser Fülle vorhanden. Und wo kein Geist ist, da ist auch kein Leben. Johannes 6, 63 lesen wir, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Wie im natürlichen Sinn der Begriff den Geist aufgeben, sterben bedeutet, so können wir das auch übertragen, da spricht der, der die Fülle des Geistes hat und weist schon etwas darauf hin, da wo der Geist verloren geht, da wo der Geist nicht mehr in seiner Fülle auch in uns leben kann, da stirbt der Glaube. Und weiter die sieben Sterne. Das erklärt sich in Anlehnung in Offenbarung 1, Vers 20. Da geht es um die Gemeinden. Die Gemeinden, die Gott in seiner Hand hält. Die Gemeinden in seiner Ganzheit mit ihren Repräsentanten. Und er sagt dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wenn wir den Text für uns mal übersetzen und dem Gesandten, dem Repräsentanten, dem Vertreter der Gemeinde, der Kirche von Sardes sage Folgendes. Hör, du Repräsentant der Gemeinde. Ich, Gott, der den Geist Gottes in der Vollendung, in seiner gesamten Fülle hat und die sieben Gemeinden, die sieben Kirchen in seiner Hand trägt, der sagt, Sardes, ich kenne deine Werke oder ich kenne, was aus deinem Bemühen entsteht. Gegen außen erscheint alles lebendig und innerlich ist es tot. Wenn wir hier stehen bleiben würden, wäre es schwierig. Da kommt etwas, das fast nicht zu aushalten ist. Du hast den Namen, dass du lebst. Gegen außen ist alles toll. Bei den anderen Christen hatte diese Gemeinde einen tollen Ruf. Geistlich lebendig. Wahrscheinlich hätten wir uns in dieser Gemeinde wohlgefühlt. Da hat sich etwas bewegt. Doch Jesus sieht mehr als nur vor den Augen ist. Er sieht dahinter. Und in Jesu Worte erkennen wir Sardes als eine Gemeinde, die in einem Widerspruch lebt. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Gegen außen erscheint alles lebendig, innerlich ist es tot. Eine unglaublich dramatische Diagnose, die hier einer Gemeinde gestellt wird. Da kamen Menschen zu glauben bei dieser Gemeinde. Aber was in Sardes ausgeblieben war, die Menschen sind nicht gewachsen. Es fanden viele Geburten statt. Aber sie blieben geistliche Krüppel, verwahrlost, hilflos, verwelkte Menschen. In Sardes wurde übersehen, dass der Wiedergeburt die Heiligung folgen muss. Es werden Richtigkeit verkündet, aber sie werden nicht gelebt. Es wird über Nachfolge gesprochen, aber es wird nicht mehr nachgefolgt. Es wird über Glauben referiert, aber es wird nicht mehr geglaubt. Die Lehre steht im Zentrum. Aber der Geist Gottes kann den Menschen nichts mehr bewirken und sie beleben. Christsein ist mehr als nur zu sagen, ich bin Christ. Christsein lebt daraus, dass etwas in uns wächst, dass er wachsen kann, dass er zunehmen kann. Andere Gemeinden in der Offenbarung haben gelitten, sie haben Anfechtung erlebt, sie haben Verfolgung erlebt. Doch von Sardes wird nichts desgleichen beschrieben. Wisst ihr, weshalb sie nicht vom Teufel angegriffen wurden? Es war nicht nötig. Die Gemeinde war tot. Die bewirkte nichts mehr. Gegen außen zwar alles toll, aber letztendlich tot. Falsch fromm, falsch treu. In dieser Gemeinde spürte man nichts mehr von dem Heiligen Geist. Es war zwar viel Aktivismus. Sardes. Gut ist das Sardes. Hat das überhaupt etwas mit uns zu tun? Oder können wir sagen, gut ging das Sardes so. Bei uns läuft alles viel, viel besser. Wenn wir hineinschauen in die kirchliche Landschaft, dann stinkt es auch da vielerorts nach Tod. In Landes- wie in Freikirchen. Aber nehmen wir den Text auch mal ein Stückchen zu uns und fragen uns, könnte das meine Situation sein? Könnte dieser Text etwas mit mir zu tun haben? Ich beschäftige mich zurzeit intensiv mit dem Leben von Elisa. Wir werden in den Sommerferien eine Serie 4 Predigten über Elisa haben. Gelebter Glaube. Und ich entdecke da einen Mann, der seinen Glauben lebt. Und wir waren letztens unterwegs, Susanne und ich habe ihr begeistert von diesem Mann erzählt und gesagt, Elisa, der hat Wunder über Wunder erlebt. Und die sind einfach so passiert. Und ich habe gesagt, ja, mir fehlen irgendwie noch die Beispiele. Und sie sagt, du kannst doch nicht auf die Kanzel stehen und von Elisa berichten und nicht selber etwas von dem erzählen, was gelebter Glaube bewirkt. Da frage ich mich plötzlich, ist mein Glaube tot? Lebe ich zwar nach Wahrheiten, aber quillt nichts mehr heraus aus dem? Ich war begeistert, wir hatten vor 2 Wochen Benne Müller bei uns. Er hat uns etwas über Anbetung weitergegeben. Er wurde Christ, einfach so beim Bibellesen, im Zusammenhang mit einem Kollegen, spannende Geschichte. Aber dann ging er das erste Mal in eine Gemeinde, saß vorne und neben ihm ein Rollstuhlfahrer. Und nach der Predigt stand er auf und ging zu dem Rollstuhlfahrer und sagte, ja, wann machen wir jetzt das? Und der Rollstuhlfahrer fragte, ja, was machen? Ja, Jesus hat geheilt, die krank waren. Aha, ja, das ist bei uns halt, ja, das weißt du und so weiter. Aber da hat jemand noch geglaubt und gelebt. Gesagt, ich lasse mich nicht einzwängen in ein frommes Schema, sondern ich glaube, was in der Bibel steht. Heute legt man in unserer Zeit viel Wert auf Ruhm, auf Ansehen, auf Äußeres und das geht auch an uns Kirchen nicht vorbei. Wir pflegen zwar Werke, wir tun Gutes aus tiefer Überzeugung. Aber wo ist es vielleicht da oder dort nur fromme Schau? Wo erschrickt der Teufel nicht mehr, wenn er von der FWG Quatt oder von dir hört, weil er sagt, ach, die pennen eh alle. Äußerlich läuft zwar viel, aber da schläft's. Das heißt, ich kann Christ sein ohne Christus. Das heißt, ich kann einen Namen tragen und doch tot sein. Ich nenne mich Gott, Jesus, Geist Gottes, gläubig. Aber es geht auch ganz gut ohne. Und gegen außen erscheint alles lebendig. Und nur Jesus sagt, innerlich ist es tot. Ich weiß nicht, ob einige von euch noch Francis und Heather kennen. Es waren Engländer, glaube ich. Und als er zum ersten Mal in die Gemeinde kam, erkundigte er sich nach den Gebetsstunden. Und da hatte ich natürlich ein großes Programm vorzuweisen. Da gibt es Gemeindegebetstreff, da gibt es Frauengebet, da gibt es Männergebet, wir haben eine Gebets-WhatsApp-Gruppe. Das hat ihn begeistert, hat mich gesagt, ich komme gerne in eine Gemeinde, wo gebetet wird. Er war zwar nie an einer solchen Veranstaltung, aber für ihn war wichtig, dass gebetet wird. Und ich habe mich gefragt und gesagt, ist das auch so etwas äußerlich lebendig? Dort an der Wand sind auch die verschiedenen Gebetsgruppen angeschrieben, aber betet unsere Gemeinde? Ich freue mich all denen, die im Gebet dabei sind. Tönt es nur gut oder ist es innerlich tot? Kennst du das persönliche Beten mit anderen zusammen? Oder ist es tot? Lebt dein Glaube oder ist dein Glaube lebendig tot? Wer im Glauben nicht wachsen will, verwelkt. Wer das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben als unangenehm und herausfordernd empfindet, sagt, ich lebe doch lieber so, wie es mir passt und gegen außen okay, der wird sterben in seinem Glauben. Jesus sagt, du bist fromm, aber tot. Du bist geistvoll, aber nicht voll Geistes. Dies sagt er dieser Gemeinde Sardes. Und wir können jetzt sagen, okay, das gilt für diese Gemeinde. Ich bin froh, wenn es so ist. Aber ich möchte mich persönlich von diesem Text herausfordern lassen. Vielleicht kannst du auch in deinem Leben mal dir Gedanken machen, wo stehe ich oder stehe ich auch in einem Widerspruch? Fragen, die uns herausfordern. Eine Wahrheit, die fast an die Grenzen des Erträglichen geht. Doch was mich fasziniert, kommt jetzt erst noch. Jesus sagt nicht, Leute, schwierig. Er sagt, Leute, es gibt eine Hoffnung. Ihr müsst nicht da bleiben. Und er fährt weiter und sagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Noch einmal, deine Werke sind nicht so, dass sie noch etwas bewegen. Sie sind nicht vollkommen vor Gott. Aber du musst nicht da bleiben, sondern erwache. Werde wach, erwache aus deinem eigenen Bemühen. Gott ruft uns nicht dazu, Leute, jetzt mal die Hände aus den Säcken und jetzt mal etwas tun. Nein, erwache aus deinem Zustand und entdecke, wo es sich um dich selber dreht. Wo in deinem Leben vielleicht nur fromme Fassade ist und du zwar gegen außen ein toller Christ abgehst, du machst viel, du bist Sonntag für Sonntag da, aber innerlich ist es schon lang gestorben. Wo will ich oder wo kann Jesus nicht in mir wachsen, weil ich ihm keinen Raum gebe? Da sollen wir erwachen. Wach auf, sagt Jesus. Und da, wo wir das erkennen, da sollen wir auch andere darauf aufmerksam machen. Stärke andere im Gottvertrauen. Nicht zur Kontrolle, sondern weil wir einander lieben und sagen, wir möchten noch viel mehr. Das Kostbare, diese Fülle in Gott entdecken. Doch wie können wir wach werden? Was braucht es, um wieder zu wachsen? Das begegnet uns in Vers 3. Wenn Jesus sagt, so denke nun daran. Erwache durch das Erinnern daran. So denke nun daran. Wie du empfangen hast und gehört hast und halt es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich für dich kommen werde. Auch hier wieder hochdramatisch der Schluss. Aber gehen wir den Vers durch. So denke nun daran. Erwache in dem, dass du dich erinnerst. Hier liegt im griechischen Urtext das Wort memorieren. Sich erinnern, wiederholen. Glaube hat ganz viel mit Denken zu tun. Es ist einer der großen Irrtümer, wenn Menschen sagen, hier in meinem Herzlein glaube ich. Glaube hat nicht nur mit Glauben zu tun, sondern sehr viel auch mit Denken. Glauben und Denken gehören zusammen. Im Herzen wird geglaubt, da wird nachgedacht, da wird memoriert. Doch über was sollen wir nachdenken? Schaut mal, was da steht, wie du empfangen hast. Jesus führt uns zu den Anfängen des Christseins zurück. Hier steht gar nichts, so denke mal und tu mal etwas. Sondern hier steht, so denke nun daran, wie du empfangen hast. Vergebung. Empfangen hast. Denke darüber nach, wie es am Anfang war, als du Christ geworden bist. Denke darüber nach, wie du damals beschenkt worden bist. Das ist der erste Schritt, um zu erwachen. Fast ein bisschen einfach, oder? Denke daran. Lass uns mal miteinander darüber nachdenken. Was heißt es in deinem Leben? wenn du an die Anfänge zurück, wie hast du empfangen? Tragen wir mal kurz zusammen. Wie hast du empfangen? Wie war das damals? Schon zu weit weg? Darum sagt er hier, denkt daran, erinnert euch daran. Wie habt ihr empfangen? Wie ist das abgelaufen? Mühsam. Befreiend. Es war befreiend. Wir haben es andere erlebt. Unbeschreibliches Gefühl. Freiheit, Luft. Überwältigend. Das habe ich nicht verstanden. Glücklich. Sinngebend. Freudevoll. Eine Mauer, die eingebrochen ist. Ein Weg, der sich öffnet. Neue Perspektive. Großartiges Geschenk. Berührend. Freude auf den Himmel. Der Weg, der sich öffnet nach der Mauer. Spürt ihr etwas von dem, was da beginnt? Wenn wir uns daran erinnern, wie du empfangen hast. Unverdient. Genau das kommt, wenn wir memorieren, wenn wir uns daran erinnern, wie war das? Aus Gnade, als Begnadigte. Gott hat gesagt, vergeben, es ist okay. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mensch wird von der einen Sekunde auf die andere ein Neuer. Zu etwas, das er nie selber hätte machen können. Weil Jesus das geworden ist. Weil Jesus den Tod, den ich verdient hätte, auf sich genommen hat. Er ging in die Gottverlassenheit ans Kreuz und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit ich frei sein kann, damit ich empfangen kann, damit ich sein Eigentum sein kann. Ja, ich. Ja, du. Das heißt wach werden, so wie es der Text sagt, wieder dorthin zurückzukehren und zu sagen, wie war das? Für die Menschen damals bis heute ist und war alles Gottes Gnade, denn nichts trugen sie selber dazu bei. Nichts können wir aus eigener Kraft tun. Dieses Prinzip der Gnade müssen wir damals bis heute bewahren. Jesus führt die Gemeinde zurück und sagt, wie du empfangen hast. Wie Erlösung und Gnade geschah, so bleibe da drin. Bleibe davon abhängig von dieser Gnade und versuch es nicht aus eigener Kraft. Erinnere dich, wie du empfangen hast. Und dann fährt er weiter. Nicht nur, wie du empfangen hast, sondern wie du gehört hast. Was du das Wort Gottes an das Ohr nahmst. Erinnere dich daran. Kindlich, unvoreingenommen. Mit Staunen, voller Freude. Oder wie ich von Bene gesagt habe, Wort Gottes noch eins zu eins nehmen. Nicht christlich abgeschwächt und ach, das kannst du nicht mehr ganz so nehmen. Sondern noch eins zu eins, wie du gehört hast. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sich frisch für Jesus entschieden haben und du betest mit ihnen, dass du den Eindruck hast, Gott ist gerade nebendran. Der spricht noch so, als wäre Gott wirklich da. Und wir in Gebetsstunden formulieren unsere wohlformulierten, antrainierten Gebete. Und ich frage mich oft, sind wir uns bewusst, da ist Gott in der Mitte, er ist gegenwärtig. Das heißt wach werden. Es führt uns zurück an die Anfänge, an das Kindliche, annehmen und staunen. Und jetzt das Dritte. Und halte es fest. Halte es fest. Lebe da drin. Das Begnadigtsein, das unverdiente Geschenk. Wann werden wir aufgrund dieses Textes pennend und tief narkotisiert? Dann, wenn wir die Gnade nicht mehr schätzen. Da, wo uns die Gnade irgendwo wegrutscht. Da, wo wir uns durch eigenes Bemühen, ich illustriere es mal so mit meinen Schuhen, ich lege meine Pastorenschuhe an, weil sie einfach dazu passen. Statt zu sagen, ah, ich nehme die viel bequemeren von meinem Sohn. Ich lebe allein aus Gnade und nicht in einer Rolle. Einfach aus Gnade leben, nicht in einer Rolle, weil es gut aussieht und weil man sollte und weil sonst wieder jemand ein Problem hat und sagt, du hast keine schlauen Schuhe angehabt. Nein, einfach leben aus Gnade. Oder auch des Nachts, dass du dir deine Matratze der Gnade ausrollst und sagst, ich bin Tag unterwegs mit meinen Schuhen der Gnade und des Nachts liege ich einfach aus der Gnade und weiß, Leute, da lässt sich's richtig gut schlafen. Ich brauche keinen Stress zu haben. Morgen begegne ich wieder jemanden und wie kann ich da mein Christsein wieder einigermaßen leben? Nein, ich lebe aus Gnade, unverdient geschenkt. Das ist, was Jesus uns hier zeigen will. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und halte es fest. Gnade, Vergebung. Dieser Text zeigt mir, dass wir Christen die Tendenz haben, die ganze Sache des Glaubens zu verkomplizieren und dabei einpennen. Gnade, Vergebung. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Gnade, Vergebung, bring mal was Neues. Es gibt nichts Neues. Um das geht es. Wie ein Tiger ringen wir darum, immer wieder auch euch als Gemeinde an die Anfänge heranzuführen, euch zu zeigen, was hier geschehen ist. Aber es muss doch mehr Geist kommen und vor allem noch am Pfingsten. Leute, das ist Geist. Wir werden am Schluss sehen, oder könnt schon jetzt vorwegnehmen, Offenbarung 3,6. Diejenigen, die die Bibel offen haben, schaut mal, was dort steht. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sagt uns der Geist Gottes. Erinnere dich daran, wie du empfangen, wie du gehört hast. Höre halt es fest. Da drin liegt Erweckung, da drin liegt Aufbruch. Wir haben oft das Gefühl, das mit dem Heiligen Geist und das mit Pfingsten, das ist etwas Magisches, das wir irgendwie herbeizaubern müssen. Aber ich glaube, wir müssen eins neu daran denken, wie du empfangen hast, neu zurückkehren dazu, wie du gehört hast und uns daran festhalten. Leute, da liegt Erweckung drin. Das ist es, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Er will Gott, er will Jesus groß machen. Wir sollen den Vater erkennen. Wir sollen nur noch staunen, so wie es in Offenbarung dann in dem Blick in den Himmel heißt, Offenbarung 4,8, heilig, heilig, Herr Gott, allmächtiger Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Der Gott, der ist und der war und der kommt in den ganzen Irrsinn des Menschen, der all das überblickt. Nimm es wieder. Wir müssen wieder zu den Anfängen zurückkehren. Jesus illustriert das einmal sehr, sehr eindrücklich, was er hier der Gemeinde sagt. Lukas 15, das Gleichnis des liebenden Vaters oder des verlorenen Sohns. Da öffnet ein Vater einfach die Türen und sagt, komm zurück, wach auf, denke daran, wie es am Anfang war, als du zu Hause warst, als du nicht selber etwas machen wolltest. Denke daran. Und da steht ein Vater mit offenen Türen. Seine Hände sind ausgestreckt, dem verlorenen Sohn ergeht entgegen. Und er streckt ihm nicht einfach einen Zettel hin und sagt, du Lümmel, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann geh mal zuerst in den Stall und mache das und das andere. Dann kann ich mir mal überlegen, ob das wieder okay ist mit dir. Er nimmt ihn an. Brutto. Er rennt ihm sogar entgegen. Erfassen wir das noch? Paulus betet für seine Gemeinde in Ephesus, Epheser 3, 14 und sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater und Epheser 3, 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, damit ihr erkennt die Erkenntnis übersteigende Liebe Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Hier geht es nicht darum, noch ein bisschen mehr Heiliger Geist. Hier geht es darum, dass wir wieder erkennen, was ist hier passiert, dass wir entdecken, wie wir empfangen haben, was wir gehört haben und daran festzuhalten. Begnadigt sein, angenommen sein. Und fällt es da noch schwer, Buße zu tun, umzukehren? Ich tue Buße. Ich sage, okay, ich bin in die falsche Richtung gerannt, aber du streckst mir ja deine Arme entgegen. Buße ist ein altmodisches Wort, wir kennen es. Ich kenne es auch, wenn ich dann irgendwo so einen Zettel bekomme, meistens so 40 Franken, mal auch schon ein bisschen höher. Die fahren dann anders ein. Aber ich werde besser. Fragt nicht meine Frau, die glaubt es noch nicht, aber es wird ein bisschen besser. Aber Gott hat die Buße auch schon bezahlt. Er hat gesagt, es ist okay. Aber es heißt, Buße tun, umkehren, sagen, ich möchte einen neuen Weg gehen. Ich möchte wirklich in dieser Erinnerung, in das Empfangene, darin möchte ich eintauchen. Ist das nicht fast zu einfach? Ich glaube, Glaube ist nicht so schwierig. Aber wir machen es oft so schwierig. Wir bauen zusätzliche Regelwerke auf. Plötzlich heißt Christsein nicht mehr, ich bin begnadigt, angenommen, teuer erkauft, sondern ich sollte, ich müsste, ich probiere es, ich schaffe es. Und überhaupt geht doch nicht. Wir nennen dies auch Gesetzlichkeit. Dann gibt es auch noch die ganz fromm getarnte Variante. Ich muss noch mehr Geisterfahrungen machen. Wir lesen das im Galaterbrief und dann an anderen Stellen. Plötzlich will ich geistlicher als geistlich sein, damit die anderen das Gefühl haben, ha, der, da funktioniert irgendwas. Und dann kommen wir mit wohlgeformulierten Worten, ah, Gott hat mir gezeigt und es hat mich so bewegt und Gott hat mir auch noch das und das. Und aber es bewegt nichts mehr in unserem Alltag. Aber Hauptsache, wir sind geistlich und andere sagen, wow, das ist jemand ganz Geistliches. Und wir verpassen das Staunen von den Anfängen. Wir verpassen, wieder neu erweckt und geweckt zu werden, was eigentlich am Anfang war. Leute, wo das geweckt ist, da passieren tiefe Geisterfahrungen. Gerade am Pfingsten Diese Männer haben sich nur ausgerichtet auf Christus. Sie haben nur daran gedacht, wie es war mit Jesus, wie es sich angefühlt hat. Und in dieser Situation ist Gottes Geist hineingekommen. Und ich stehe auf meinen Schuhen der Gnade, nicht die meiner Rolle. Es reicht. Ich brauche niemandem was vorzumachen. Und ich kann am Abend einschlafen. Und wenn ich an die Kirche denke, kann ich sagen, Herr, ist es meine oder deine Kirche? Es ist deine. Gute Nacht. Es kommt nicht auf mich drauf an. Jesus wollte in Sardes kein Lippenbekenntnis der Unterstellung unter seinen Willen. Er wollte endlich lebendige Beziehung. Leute, die an den Anfang zurückkehren und sagen, danke, lieber Vater. Danke, darf ich dein Kind sein. Die eigentlich nur in Dank und Lobpreis ausgebrochen sind. Ich darf genießen. Auch den Resten müssen wir von dort her lesen. Wenn es dann heißt, wenn du aber nicht wach wirst, wenn ich komme wie ein Dieb und du wirst nichts wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme, heißt für mich, zögere nicht. Du kannst hier als Christ schon etwas verpassen. Wenn du als Christ vor allem etwas nachrennst, was die anderen denken und was du vielleicht selber denkst, man müsste, man sollte und überhaupt. Wenn dein Tun und Handeln nicht mehr aus dieser Grundlage der Gnade erwächst. Heute wird selten von der Wiederkunft gesprochen, aber es kann einmal zu spät sein. Ich glaube nicht, dass es darum geht, hier verloren oder nicht verloren, sondern sagen, du kannst etwas verpassen. Du kannst hier aus der Gnade leben oder aber ein Christsein führen, das gegen außen zwar recht toll ist, aber gegen innen krampft und nichts mehr bewegt. Jesus kommt wieder und er wird uns eine Frage stellen, war dein Leben im Glauben etwas, das Freude gemacht hat, wo du gesagt hast, ja, ich habe täglich erlebt, was Gnade bedeutet. Ich habe täglich erlebt, wie ich empfangen habe, wie ich gehört habe. Ich habe daraus gelebt und daraus ist etwas Fruchtbringendes entstanden. Umkehr ist nicht eine Sache von Monaten und Jahren, Umkehr ist eine Entscheidung des Augenblicks. Ja, ich will. Ich will nicht theoretisch Christsein leben, wie es gut tönt. Herr, ich will wieder neu zu dieser Gnade zurückkehren. Ich will dir Raum geben. Und das eröffnet Zukunftsperspektive. Ganz kurz zum Schluss. Jesus macht kein Pauschalurteil, sondern er sagt, es gibt Leute, die haben ihren Kleider nicht besudelt. Da waren Leute, die haben immer noch daran festgehalten. Die waren immer noch begeistert von Anfang. Und sie werden einhergehen mit weißen Kleidern. Auch im Vers 5 bringt er das noch einmal. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Wie bei einem verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause. Quasi statt einem Strafzettel bekommt er weiße Kleider. Du bist wieder Kind. Er wird sofort wieder auf die Stufe des Kindes hoch, mit allen Rechten, weil er in die Beziehung zum Vater zurückkehrt. Und Jesus sagt weiter, ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wir werden im Himmel genannt werden. Du hast Bürgerrecht. Bürgerrecht im Himmel. Da ist der Hans, da ist die Claudia, da ist die Caroline oder wie du auch immer heißt. Dort wird dein Name genannt. Welche Freude. Und abschließen, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein bisschen bissig. Greif mal an deine Ohren. Sind sie noch da? Sicher? Okay. Du hast Ohren, dann gilt dir das auch. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich hoffe, dass Gottes Geist zu dir heute gesprochen hat. Jesus will hier nicht Angst machen, sondern er will wie der Vater mit offenen Armen vor dir stehen und sagen, hey, komm, erinnere dich wieder daran, an das Befreiende, an das Ermutigende, an das, wo Mauern gebrochen sind. Wir sind immer noch im gleichen, wir sind nicht am gleichen Ort, aber das gilt immer noch. Gnade, Barmherzigkeit, daraus dürfen wir leben. Erweckung geschieht nicht durch Pastoren, durch Ältesten, sondern sie geschieht hier, da wo Gott in unserem, in deinem und meinem Herzen ist. Lasst uns wieder aufwachen und einander aufwecken, so wie es im Epheser auch geheißen hat, Epheser 3, 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist, der Liebe Christi. Wir brauchen einander dazu, immer wieder zu diesen Anfängen zurückzukehren. Dass in der Nacht deine Matratze Gnade ist. Ich bin das am Üben. Ich bin noch nicht so gut, aber und den mit den Schuhen, ja, nächsten Sonntag lege ich wieder die an, aber im Alltag bewusst zu sein, auch als Pastor, es geht nicht um meine Rolle. Es geht nicht darum, ob mich jetzt die Leute gut finden oder nicht. Es geht darum, dass ich zuerst einmal Kind bin und aus dieser Gnade lebe. Der Glaube stirbt, wenn wir das aus den Augen verlieren. Der Glaube stirbt, wenn wir unser Christsein nur noch im Kopf ablaufen lassen und nicht mehr im Herz, indem dass wir uns daran erinnern. Gehen wir nochmal den Text durch, ich lasse den da so stehen. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Wieso? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und sofort kommt der Auftrag, so denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Kehre zurück. Ich möchte euch bewusst einen Moment allein lassen vor diesem Text, indem wir vor Gott kommen, vielleicht in der Anbetung, die wir im Anschluss daran machen, einfach Gott anbeten und sagen, danke Gott. Vielleicht musst du sagen, ich habe mich wirklich verstrickt, es steht auch das Gebetsteam hinter zur Verfügung, vielleicht einfach für Gebet. Vielleicht sagst du, jetzt muss ich einfach mal raus. Einfach mal in die Natur. Ich mag die anderen Leute gerade nicht um mich haben. Ist okay, ist vielleicht besser. Dann geh raus, allein mit Gott und klär, wo du im Moment dran bist. Vielleicht in der Stille, vielleicht aber auch im Gespräch mit jemandem, der da ist. Du bist frei. Wir wollen einen Moment vor diesem Text bleiben und einfach in die Anbetung kommen. Wir werden dann einsteigen mit dem Lied Heilig, heilig ist der Herr aus Offenbarung 4,8. Heilig Gott, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Diesen Gott wollen wir erheben, zu den Anfängen zurückkehren. Wie du empfangen und gehört hast. Halt es fest. Kehre um. Ich glaube, das ist das, was auch der Geist Gottes uns als Gemeinde dir heute sagen will.